Herzlich willkommen und damit ciao zu einer weiteren spannenden Folge unserer Podcast-Serie Listen to Italia, der Reisepodcast. Heute entführen wir Sie in eine zauberhafte Region, die für ihre kulinarischen Köstlichkeiten, malerischen Landschaften und reiche Kultur bekannt ist. Die Emilia-Romagna. Wir tauchen ein in das Herz Italiens, wo Geschichte, Tradition und Genuss auf Schritt und Tritt erlebbar sind. Von den Renaissance-Schätzen von Bologna bis zu den sanften Hügeln der Weinregionen, von der Adriaküste mit ihren charmanten Küstenstädten bis zu den Motorsportlegenden von Modena. Diese Region ist wahrhaftig ein Schatzkästchen der Vielfalt. Unser Fokus in dieser Episode liegt auf den Highlights von Marina di Ravenna an der Küste und dann hinein in die zauberhafte Hügelwelt im Landesinneren zu besonderen Persönlichkeiten, alten Handwerksberufen und natürlich Genuss für Leib und Seele. Eine Route, die man entspannt übrigens in wenigen Tagen selbst genießen kann und geprägt ist von Nachhaltigkeit und einem Hauch Nostalgie. Italien für die Seele eben. Also zurücklehnen, Augen schließen und dann beginnt unsere Reise in die Emilia-Romagna. Los geht's!
Listen to Italia, der Reisepodcast.
Das kleine Küstenörtchen Marina di Ravenna liegt nur wenige Kilometer von Ravenna entfernt. Wer mehr über die Stadt von Dante und den einzigartigen Mosaikwerken erfahren möchte, kann die Stadt in einer anderen Ausgabe von Listen to Italia übrigens entdecken. Wir sind heute hier, um einen besonderen Ort fernab von Strandlokalen oder touristischen Hotspots vorzustellen. Denn gemeinsam mit ein paar Studienkollegen hat Simone da Cunto hier eine Rettungsinsel für Meeresbewohner geschaffen. Man betritt das Zentrum Cesta, das im Gebäude des alten Fischmarkts liegt, durch eine große graue Tür. Im Inneren herrscht geschäftiges Treiben. Eine kleine Tribüne mit Sitzbänken beherrscht den Raum und von dort aus blickt man auf mehrere große Wasserbassins. Die eigentlichen Stars sind nämlich die Meeresschildkröten, die Simone und seine Kollegen und Kolleginnen seit 2016 retten, pflegen und wieder in die Freiheit entlassen. Für Schulklassen oder andere interessierte Besucher gibt es dazu übrigens Führungen und Vorträge. Eine besonders große Schildkröte, ganz nah an der ersten Reihe, klopft übrigens gerade ans Becken. Natürlich will ich die Geschichte hinter Cesta von Simone wissen und wer alles gerettet wird.
Cesta entstammt einer etwas verrückten Idee von mir und meiner Kollegin Sarah. Wir wollten etwas Eigenes machen, etwas, das wissenschaftlich nützlich für das Meer und auch für die Fischerei ist. Die Fischerei hatte lange den Stempel, die Quelle des Übels für das Meer zu sein. Wenn die Fischerei jedoch gut funktioniert und dem Meer nützt, kann sie eine produktive Tätigkeit sein, die Gutes bewirkt. Unsere Idee geht also von der Zusammenarbeit mit den Fischern aus. Wir sind ihre Freunde, nicht ihre Feinde. Nächstes Jahr werden wir 10 Jahre alt. Wir sind eines der am meisten spezialisierten Zentren in Italien rund um das Thema Fischerei im Zusammenhang mit dem Meeresschutz. Wir haben viele Meeresschildkröten, die wir jedes Jahr retten, und wir arbeiten wirklich mit vielen Fischern zusammen. Wir wollen die Adria retten, indem wir bei den Arten beginnen, die dort leben, insbesondere bei einer der am stärksten gefährdeten Arten im gesamten Mittelmeer, dem Seepferdchen. Stellen Sie sich vor, dass die Menschen in den 70er und 80er Jahren an den Küsten der Emilia-Romagna baden gingen, die kleinen Seepferdchen am Strand fingen, trockneten und als Souvenir mit nach Hause nahmen. Heute geschieht dies nicht mehr, da Seepferdchen nicht mehr in so großer Zahl vorkommen, weshalb es wichtig ist, sie zu schützen. Denn wenn man ein Seepferdchen rettet, rettet man auch alle seine Nachkommen. Das heißt, wenn man ein Seepferdchen rettet, rettet man gleich Hunderte.
Übrigens gab es bei Cesta eine bahnbrechende Behandlung, die einzigartig war in Italien und weit über die Grenzen hinaus.
In unserem Zentrum haben wir im Laufe der Jahre 2 ganz besondere Rettungsaktionen durchgeführt, die uns in Erinnerung geblieben sind. Zum einen die Rettung einer Schildkröte durch eine Transfusion. Es war das erste Mal in Italien, vielleicht sogar in Europa, dass eine Transfusion von Schildkröte zu Schildkröte durchgeführt wurde. Wir hatten eine Schildkröte, die im Sterben lag, weil sie eine schwere Krankheit im Blut hatte, und die einzige Möglichkeit, sie zu retten, war, ihr das Blut einer anderen Schildkröte zu geben, der es gut ging. Nach einem Jahr konnten wir sie wieder freilassen, weil sie sich erholt hatte und diese Bluttransfusion ihr das Leben gerettet hatte. Der andere besondere Fall ist Genere, diese Schildkröte, die seit 2020 bei uns ist. Sie erlitt eine Propellerwunde, die ihren Panzer zerbrach und ihre Lunge durchlöcherte. Sie verbrachte 1,5 Jahre mit einer Kunststoffblase, die mit einem 3D-Drucker gedruckt wurde, was ein zusätzlicher Panzer war. Weil wir die Wunde trocken halten mussten, weil sie sich sonst infiziert hätte, wenn sie mit Wasser in Kontakt gekommen wäre. Heute hat sich diese Wunde geschlossen. Für sie beginnt nun aber eine ganz besondere Reise, denn sie muss eine Physiotherapie machen, um ihre Hinterflossen wieder richtig benutzen zu können und dann vielleicht im nächsten Jahr ins Meer zurückkehren.
Natürlich darf man Chester besuchen und lernt dabei gleich etwas.
Ja, wir organisieren verschiedene Initiativen für die Bürger. Wir arbeiten viel mit Schulen zusammen. Im Frühjahr veranstalten wir Schulausflüge. Und einzelne Bürger kommen am Samstagnachmittag zur sogenannten Happy Hour mit den Schildkröten und nehmen samstags an einer Führung durch unser Zentrum teil, wenn einige der Schildkröten fressen. So können sie mit eigenen Augen sehen, wie leicht es für eine Schildkröte ist, das Stück Tintenfisch, das wir ihr geben, zu verwechseln. Aber im Meer könnte dieses Stück Tintenfisch ein Stück Plastik sein. Wir haben im Laufe der Jahre gesehen, dass dies bei den Menschen großen Anklang findet, weil es einen visuellen Zugang zu den Problemen bietet. Und oft sind die Leute dann eher bereit, zu Hause zu recyceln oder den Strand zu säubern, weil sie mit eigenen Augen gesehen haben, dass das sehr nützlich ist.
Weiter geht es nun ins Landesinnere. Ich habe es ja schon angekündigt, wir tauchen in dieser Folge auch in die Welt der feinen Gaumenfreuden ein, für die Emilia-Romagna berühmt ist. Deswegen sollte bei jedem ein Besuch der Casa Artusi in Forlim Popoli auf dem Programm stehen. Dieses Gebäude ist mehr als nur ein Kochmuseum, das dem großen Italiener gewidmet ist. Es ist eine Hommage an die reiche kulinarische Tradition dieser Region und an die Leidenschaft für gutes Essen. Pellegrino Artusi war der Autor des ersten in Italien veröffentlichten Kochbuchs von der Wissenschaft des Kochens und der Kunst des Genießens, das eine kulinarische Revolution auslöste und die italienische Küche für Generationen prägte. Mattia Fiandacca kümmert sich um die Events in der Casa Artusi und verrät uns eines seiner Lieblingsrezepte aus dem Werk Pellegrino Artusis.
Es gibt sogar ein Lieblingsrezept von Artusi selbst, das uns von einer seiner bürgerlichen Freundinnen, Luisa Boressi Pettini, vorgeschlagen wurde, die Artusi zustimmt, wenn sie sagt, dass Cappelletti die beste Suppe der Welt ist. Wir können also sagen, dass auch in Casa Artusi die beste Suppe und damit die beste Pasta, unser Lieblingsgericht, genau das Rezept für Cappelletti all'uso di Romagna ist. Pasta, die auch während unserer Kochkurse von den Enthusiasten zubereitet wird, die kommen, um uns zu erleben, aber vor allem von den vielen Touristen aus der ganzen Welt, die zu Casa Artusi kommen, um in unserer Kochschule zusammen mit unseren Sfiorline frische Pasta zuzubereiten. Das heißt, Eier, Mehl zu verwenden, zu kneten, sie mit einem Nudelholz auszurollen, also alles von Hand zu machen und vielleicht ein paar Cappelletti all'uso di Romagna zuzubereiten.
Von traditionellen Rezepten bis hin zu modernen Interpretationen. Die Casa Artusi kann man erleben und das mit allen Sinnen.
Casa Artusi ist ein Zentrum der gastronomischen Kultur, das der italienischen Hausmannskost gewidmet ist, die hier in Forlim Popoli geboren wurde. Weil Pellegrino Artusi in diesem kleinen Dorf in der Romagna an der Via Emilia zwischen Forlì und Cesena geboren wurde. Pellegrino Artusi ist der Autor von der Wissenschaft des Kochens und der Kunst des Genießens, dem wichtigsten Kochbuch der italienischen Kultur. Es wurde in seiner ersten Ausgabe 1800 1991 veröffentlicht, also 30 Jahre nach der Vereinigung Italiens. Er ist der erste Kochbuchautor, der sich zum Ziel gesetzt hat, eine Küche zusammenzufassen, die endlich national geeint ist. Das heißt, nicht mehr in einzelne italienische Regionen aufgeteilt ist, sondern die über ein nationales gastronomisches System erzählen will, von Nord- bis Süditalien. Er tut dies, indem er die Leser, also die Italiener, die sein Buch lesen, mit einbezieht. Denn als es herauskam, hat er Italienern und Italienerinnen erlaubt, Kritik und Vorschläge und neue Rezepte in sein Handbuch mit einzubringen. Auf diese Weise wuchs das Buch von seiner ersten Ausgabe, die 475 Rezepte enthielt, immer weiter an. Es gibt das Buch heute in seiner 15. Ausgabe von 1911 mit 790 Rezepten, also einer sehr großen Anzahl von Rezepten, die über eine gastronomische Identität und italienische Kultur erzählen. Deshalb bezeichnen wir Artusi als Foodblogger. Denn er hat es geschafft, noch bevor es Kochblogs gab, eine Gemeinschaft von Menschen um sich zu scharen, die in Artusi einen Bezugspunkt sehen, mit dem sie über das Kochen diskutieren können.
Slow Food ist heute in aller Munde. Dabei hat die Küche der Emilia-Romagna diese Art des Genießens und Zubereitens schon längst in ihrer DNA.
Ich sage immer gerne, dass die Emilia-Romagna ein gastronomischer Vergnügungspark ist. Denn entlang der Via Emilia, also der Straße von Piacenza nach Rimini oder umgekehrt, gibt es 44 Punkte mit geschützter Ursprungsbezeichnung oder geschützter geografischer Angabe. Es gibt so viele Produkte, dass diese Region hinsichtlich der Anzahl der Qualitätsprodukte in Europa an erster Stelle steht, was die enorme biologische Vielfalt dieser Gebiete von Piacenza bis Rimini erklärt. In der Emilia-Romagna ist das Essen auch aus diesem Grund eine echte Kultur, denn sie ist äußerst vielfältig. In der Küche der Emilia-Romagna hat jede Familie ihre eigene Küche, mit der sie sich sehr verwurzelt und verbunden fühlt. Das gilt eigentlich auch für viele andere italienische Regionen, aber in der Emilia-Romagna vielleicht vor allem, weil Pellegrino Artusi hier geboren wurde, ist Essen wirklich Kultur.
Wer mehr zu Casa Artusi erfahren möchte und selbst die besten Gerichte in einem Kochkurs erlernen möchte, ist hier jederzeit willkommen. Am besten verbindet man den Besuch mit dem großen Festival Festa Artusiana, das jedes Jahr Ende Juli stattfindet in Forlimpopoli. Dann heißt es, durch die sonnenerwärmten Gassen schlendern, den Abend genießen und mit den Bewohnern von Forlimpopoli ins Gespräch kommen und verstehen, was Slow Food in Italien bedeutet. Dazu gehört auch ein gutes Glas Wein und klar, das gibt es in der Emilia-Romagna natürlich von unterschiedlichsten Winzern. Menschen, die wie Lorenzo Angelini hier Tag für Tag die Rebstöcke in ihrem Weingebiet pflegen. Er setzt sich für seine Winzerkollegen ein und hat in Bertinoro eine ganz besondere Heimat gefunden.
Eine schöne Sache war, dass ich es an einem Morgen hier in Bertinoro geschafft habe, die Alpen zu fotografieren, also 316 Kilometer in der Ferne liegend, was man nicht überall sieht. Bertinoro, ich komme aus Forli, ich werde bald 44, war für alle in meinem Alter der Ort, an den du deine Freundin mitgenommen hast. Denn es war schon immer ein magischer Ort. Ich habe viele Freunde von außerhalb Forlis, aus Turin. Ich habe auch viele amerikanische Freunde. Bertinoro ist in ihren Herzen. Die Tatsache, dass man hierher kommen kann, ein gutes Glas Sangiovese trinken kann, eine außergewöhnliche Aussicht zum Sonnenuntergang genießen kann, das gibt es nirgendwo anders. Diese Gegend hier für mich ist einfach mein Herzland.
Lorenzo Angelini gehört übrigens zu Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Forlì e Cesena. In Bertinoro wartet er auf mich mit Mauro Siri, dem Präsidenten dieser Genuss- und Weinstraße. Und wir schauen bei heißen Temperaturen über die Landschaft der Region. Bertinoro ist eine zauberhafte Stadt, die auf einem Hügel 247 Meter über dem Meeresspiegel zwischen Forlì und Cesena liegt. Rund um den Ort liegen etwa 1000 Hektar Weinberge, auf denen hauptsächlich Sangiovese und Albaner-Trauben, aber auch Canina und Pagadebit-Reben angebaut werden. Zu Recht trägt die Stadt den Spitznamen Balkon der Romagna und der Gastfreundschaft, weil man von dort aus eben einen unglaublichen Blick über die hügelige Landschaft, an guten Tagen sogar bis zum Meer hat. Das Wahrzeichen des Städtchens ist die Colonna delle Anella, die Säule aus dem 13. Jahrhundert, an der wir gerade stehen und uns unterhalten. Mauro Siri produziert selbst Wein und dieser Beruf ist eben eine Berufung, erklärt er mir.
Entweder man liebt diesen Beruf oder man hasst ihn. Das heißt, es gibt keine Wahl. Es ist ein Beruf, der viele Facetten bietet, weil es einer der wenigen Berufe ist, bei denen man von der Primärwirtschaft ausgeht. Das heißt, man pflanzt eine Rebe, man pflanzt einen Weinberg, man wartet 5 Jahre, bis man das Produkt erhält. Dann muss dieses Produkt umgewandelt werden, denn jedes Jahr hat seine Eigenheiten. Regnerisch wie dieses Jahr, trocken wie die letzten beiden Jahre. Man wird also immer wieder auf die Probe gestellt. Und dann ist da noch die Vermarktung, die letztendlich der Arbeit, die man auf dem Land und im Keller geleistet hat, einen zusätzlichen Wert verleiht. Es ist also eine sehr komplexe Arbeit, die viel Aufmerksamkeit erfordert, die aber auch viele, viele Anreize bietet.
Che richiede tante attenzioni, ma dà anche tantissimi stimoli.
Auf der Wein- und Genussstraße kann man den besten Wein Italiens genießen, erklärt er mir. Und das hat auch einen Grund.
Nun, das ist ein außergewöhnliches Gebiet hier. Sagen wir, wir haben das Glück, Weinproduzenten in Bertinoro zu sein. Ich denke, dass es vom Standpunkt der geologischen Zusammensetzung des Bodens her ziemlich einzigartig ist. Das Gebiet war vor bis zu 5 Millionen Jahren vom Meer bedeckt. Der Druck des nördlichen Apennins, der Druck des südlichen Apennins lassen die beiden Hügel von Bertinoro entstehen, den Monte Ceosubio und den Monte Maggio. Und als die entstanden sind, haben die das gesamte organische Meeresmaterial in sich getragen, das sich auf dem Meeresboden befand, was den Weinen nicht nur Struktur, sondern auch Eleganz verleiht. Mit anderen Worten, das ist der Unterschied, den das Gebiet von Bertinoro im Vergleich zu den anderen Terroirs bieten kann. Die Romagna ist sicherlich geeignet, um Qualitätsweine zu erzeugen. Zweifellos hat Bertinoro diese Eigenschaft, sagen wir die geologische Zusammensetzung, die den Unterschied ausmacht. Hinzu kommt die Nähe zum Meer. Das heißt, wir haben morgens eine leichte Meeresbrise aus dem Nordosten und nachmittags eine etwas stärkere aus dem Südosten. So entsteht ein Mikroklima, das für die Erzeugung von Qualitätsweinen sicherlich sehr interessant ist.
Interessante per la produzione di vini di qualità.
Guter Wein, gutes Essen, nachhaltige Projekte. Wer Italien kennt, weiß, das Land ist vor allem eine perfekte Mischung aus Tradition und Moderne. So gehören auch die alten Handwerke zur Geschichte der Region, von denen es aber wie überall nicht mehr allzu viele gibt. Umso spannender ist es also, in die alte Stoffdruckerei von Riccardo Pascucci zu gehen. Direkt im Zentrum von Gambettola gelegen, betritt man seinen Laden, in dem er mit seinem Sohn und anderen Mitarbeitern am Arbeiten ist. Er hat viele Lachfalten um seine Augen, strahlt einen an und breitet direkt die Arme aus, wenn man mehr über sein Handwerk und seine Druckerei erfahren möchte. Jeder, der möchte, darf mit ihm in die alten Räume hinter dem Verkaufsladen kommen und man hat sofort das Gefühl, eine Zeitreise zu erleben. Goldschimmerndes Licht aus alten Lampen, die Wände voller Regale mit Stoffen, alten Werkzeugen und in der Mitte die große antike Presse, die noch mit Hand betrieben wurde. Relikte, die er belässt und die auch ihre Geschichte haben, wie seine Stamperia Pascucci.
Er befeuchtet also praktisch die Form, die aus Holz ist, in diesem Kissen, in dem die Farbe gut verteilt wurde. Die Form wird, nachdem sie nass ist, auf den Stoff gelegt und mit diesem Hammer geschlagen. Es ist eine uralte Geste, die über all die Jahrhunderte beibehalten wurde. Die Designs ändern sich, sogar die Arbeit, die gemacht wird, ändert sich, aber die Geste des Druckens bleibt immer dieselbe.
Sein Sohn ist übrigens schon die 7. Generation, die in der Stamperia arbeitet. Und wer durch die Tür kommt, betritt einen besonderen Ort.
Wenn man die Werkstatt betritt, taucht man in eine fast magische und sehr geschichtsträchtige Atmosphäre ein. Man weiß nicht, wohin man seinen Blick richten soll, denn die Wände sind mit diesen dunklen Flecken bedeckt, die diese dunkle Patina der Zeit haben. Etwas staubig, weil viele seit vielen Jahren nicht mehr benutzt wurden. Und so sieht die Werkstatt aus wie eine Handwerkerwerkstatt aus einer anderen Zeit. Der Geruch von Essig, der Geruch von Farbe, der Geruch von den Leinwänden sind Dinge, die man wahrnimmt, sobald man eintritt und die Schwelle der Werkstatt überschreitet. Dann sieht man all diese Dinge hier hängen. Im Sommer, im Wind. Vielleicht schwanken sie, sie bewegen sich, so dass es auch ein Vergnügen ist, in eine Welt einzutauchen, die ein bisschen verwirrend ist, die man nicht wirklich versteht. Man sieht Zeichnungen, man sieht gedruckte Dinge und dann sieht man vor allem die jungen Leute bei der Arbeit. Eine Arbeit, die heute etwas sehr Seltenes ist, eine handwerkliche Arbeit eben, die es nicht mehr gibt. Die Läden haben inzwischen alle geschlossen. Sie können sich nicht halten, nicht zuletzt wegen der hohen Kosten. Wir haben das Glück, dass wir zumindest das Vergnügen haben, unsere eigenen Sachen zu haben und dann vor allem die Möglichkeit, diese Arbeit zu fairen Preisen anzubieten. Wer kommt, kann kaufen, aber auch nur schauen. Es ist nicht so, dass wir Eintrittskarten oder so etwas verlangen. Man kommt in die Werkstatt, um sie zu besichtigen, um die Atmosphäre zu verstehen, um die Geheimnisse zu verstehen, wenn man will. Denn jede Geste ist ein Geheimnis. Jede Geste ist etwas, das weitergegeben wird, aber von unseren Vorfahren gelehrt wird, von denen, die vor uns gearbeitet haben. Und das sind dann alle diese Leute in der Werkstatt. Wir arbeiten zu zehnt. Unsere Aufgabe ist es auch, eine Art Botschafter, sagen wir mal, eines Handwerks in der Welt zu sein.
Warum Handwerker wie er so wichtig für die Zukunft der Region sind, liegt für Ricardo auf der Hand.
In der Romagna, also in unserem Teil der Region, gibt es im Wesentlichen drei große Handwerkszweige. Keramik in Faenza, wo sich auch das Keramikmuseum befindet. Mosaik in Ravenna, wo es auch wichtige Mosaikschulen gibt. Und schließlich die Handwerksbetriebe, die Stoffe bedrucken. Es gibt mehrere in der ganzen Romagna. In einem Verband gibt es 10 Werkstätten, die über das ganze Gebiet verstreut sind. Diese ist jedoch die älteste. Sie hat eine Familientradition, immer vom Vater auf den Sohn. Wie gesagt, seit 6, 7 Generationen wird die Tätigkeit ausgeübt. Nach einer Untersuchung, die vor einigen Jahren von einer Zeitschrift hier in Bologna durchgeführt wurde, gibt es weltweit nur 20 Unternehmen, die eine so lange Familientradition haben wie wir, die die Arbeit vom Vater an den Sohn weitergeben. Es ist also eine Art Stolz, sagen wir mal eine Genugtuung, diese Art von Arbeit weitergeführt zu haben.
Aber nicht nur Fans von bedruckten Stoffen, Liebhaber alter Drucke und Touristen finden und fanden hier ihr Glück. Auch die große italienische Modemarke Fendi hat mit Pascucci eine besondere Tasche auf den Markt gebracht, die es leider nur einmal gibt und im Museum von Fendi selbst zu besichtigen ist. Die Romagna ist eine Region reich an wunderbarer Kulinarik, großartigen Sonnenuntergängen an seinen Küsten, faszinierenden Persönlichkeiten in den Bergdörfern und Städten. Und wer die Leidenschaft und die Liebe zu diesen Orten verstehen möchte, sollte einfach den berühmten Walzer Romagna Mia hören. Das Lied, das Secondo Casadei seiner Heimat gewidmet hat.
Romagna Mia, Romagna in fiore. Tu sei la stella, tu sei l'amore. Quando ti penso, vorrei tornare.
Der italienische Musiker, Geiger, Komponist und Bandleader gilt als wichtigster Vertreter des Liscio, eines besonderen Tanz- und Volksmusikstils der Emilia-Romagna. Im Casa di Sonora, Savignano sul Rubicone beherbergt dieses wunderbare Haus, erlebt man seine Musik, reist durch die Konzerte von damals und vor allem trifft man seine Tochter und seine Enkeltochter, Riccarda und Lisa, dort an, die nur ein paar Meter von dem Haus auch leben. Die Wände sind tapeziert mit den Fotos und Plattencovern des großen Secondo. Sie bewahren hier sein Erbe und erzählen von damals, den Zeiten, als tausende Menschen in den 1950er Jahren zu den Klängen von Secondo Casadei und seinem Orchester tanzten und das bis in die frühen Morgenstunden und an den größten Plätzen Italiens.
E poi con Romagna Mia si è aperto il mondo, andare fuori dalla Romagna.
Und dann öffnete sich mit Romagna Mia die Welt über die Romagna hinaus, Venetien, Ligurien, Lombardei und so weiter, Marken. Und ab den 60er Jahren konnten sie nicht einmal mehr allen Anfragen nachkommen. In der Tat gab es Programme mit 375 Vorstellungen pro Jahr. Sie machten den Nachmittag an einem Ort, den Abend an einem anderen. Er hatte so viele Anfragen, dass er manchmal sehr, sehr verbittert war, weil er nicht allen gerecht werden konnte. Und er hatte Erfolg, er hatte Menschen, die ihn bewunderten, die ihn liebten. Denn zwischen ihm und den Menschen gab es wirklich ein Gefühl. Er verehrte die Menschen verehrten ihn. Er sagte immer, mit uns. Und es ist nicht schwierig, die ganze Nacht zu spielen. Es ist schwierig, wenn ich von der Bühne komme, den Leuten Hallo zu sagen und mich daran zu erinnern, dass der eine eine Tochter hatte, die geheiratet hat, und der andere zum Beispiel Großvater geworden ist. Er musste sich an alles und jeden erinnern, und die Leute liebten ihn dafür, weil er sich wirklich an alles und jeden erinnerte.
E la gente per questo l'ha adorato, perché lui si ricordava veramente di tutto e di tutti.
An welche Geschichten erinnert sie sich besonders gern, wenn sie an ihren Vater denkt, will ich von Ricarda Casadei wissen.
Noi nei vari anni abbiamo avuto degli animali domestici in casa. Allora, i gatti si chiamavano Tango, Walzer.
Im Laufe der Jahre hatten wir immer wieder Haustiere bei uns zu Hause. Damals hießen die Katzen Tango, Walzer und Spirou, ein Tanz aus den 1950er Jahren. Die Hunde hießen Jazz, Boogie und Bemolle. Dann hatten wir zwei unzertrennliche Wellensittiche namens Mambo und Rumba. Und die beiden Hühner hießen Turandot und Butterfly. Dann hatten wir einen Goldfisch, den er Frank Sinatra taufte. Und im Garten hatten wir eine Schildkröte, die Compassita hieß. Er erzählte mir, dass die sieben Zwerge ein Orchester waren, dass Schneewittchen eine Sängerin war, die im Wald mit den kleinen Vögeln sang, dass die Katze und der Fuchs zwei Märchenerzähler waren, die auf den Festen und in den Tavernen des Dorfes herumzogen und den Leuten Freude brachten, dass die drei kleinen Schweinchen zu einem Chor gehörten und dass Pinocchio auf der C-Klarinette zur Schule ging, dem typischen Instrument der Romagna. Der Märchenprinz spielte das S-Saxophon und Rotkäppchens Großmutter hatte zusammen mit dem Wildhüter eine Tanzschule eröffnet, in der Walzer, Polkas und Mazurkas getanzt wurden, um allen kleinen Tieren des Waldes das Tanzen beizubringen. Dies waren seine Märchen. Er war immer bei der Musik. Sie merken schon, wer sich Zeit für die Emilia-Romagna nimmt, für ihre Menschen, die Traditionen, Projekte und einfach eintaucht in das vielfältige Leben dieser Region, der wird diese Reise sicher nicht so schnell vergessen. Und wer mehr über die Geschichten aus den italienischen Regionen erfahren möchte, darf mit uns in diesem Podcast durch Italien reisen und natürlich auf emiliaromagnaturismo.it und italia.it noch mehr Tipps und Inspirationen für seinen nächsten Italienurlaub finden.
Listen to Italia, der Reisepodcast.